Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute ist mein Gast Karim Montasser, bekannt auch als YouTube-Tierarzt. Und mit ihm unterhalte ich mich über ganz viele Fragen, zum Beispiel, warum wird man überhaupt Tierarzt oder Tierärztin? Und warum sind viele hinterher enttäuscht? Und wer kümmert sich überhaupt um Wildtiere? Und wenn ja, wie? Das alles und viel mehr erfahrt ihr in der neuen Folge. Viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist mein Gast Karim Montasser. Karim ist Tierarzt, der nicht mehr praktiziert, sondern einen riesengroßen YouTube-Kanal hat unter dem Titel Der Tierarzt. Und du schreibst auch Bücher, du bist Autor, du hältst Vorträge, du bist eigentlich ein Tausendsasser, bist aber in Sachen Tierethik und Moral unterwegs und das sehr unterhaltsam. Hast du das so richtig zusammengefasst?
Das ist sehr, sehr nett von dir. Wenn das so unterhaltsam sogar ist, dann habe ich mein Ziel erfüllt. Also perfekt, ja.
Naja, du bist ja nicht nur auf YouTube, du hast auch einen schönen Insta-Kanal und ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie Naturschutz heute frisch funktioniert, ohne Bürokratie. Also das haben viele Leute nicht.
Ja,
das haben viele Leute nicht auf dem Schirm. Also die großen NGOs, die haben natürlich auch alle ihre Berechtigungen, will ich gar nicht kleinreden, aber das sind halt nicht wie Konzerne, das hört sich so negativ an, aber sagen wir schon so ein bisschen behördenmäßig. Ne? Das geht vielleicht auch gar nicht anders mit 1 Million Mitglieder, sowas. Ne? Aber weil dort sich so wenig bewegt, muss man ja sagen, wie es ist. Ne? Also die Entwicklung, die wir sehen, die läuft ja eher rückwärts. Haben viele Leute die neue Naturschutzbewegung nicht auf dem Schirm. Also Leute meines Alters, muss man dazu sagen, Leute deines Alters haben die auf dem Schirm. Und das spielt sich halt vielfach eben im Internet ab, ne? Auf YouTube, auf Instagram und so weiter und so fort, ne? Und da bist du eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür. So.
Ja, danke. Ja. Ich kenne das vom politischen Tierschutz ganz viel, dass da sehr viel drauf geachtet werden muss, wie man sich ausdrückt, was man sagt, was man nicht sagt vor allem, weil die Leute natürlich sich, das sind ja ganz viele Tierärztinnen, die im politischen Betrieb für Tierschutz brennen, aber die sehr aufpassen müssen, was sie sagen. Und wenn die eine falsche Sache sagen, sind die direkt weg vom Fenster, weil dann das obergeordnete Amt kommt und die einfach absägt. Und die, da sehe ich das ganz krass, dass die Social Media Präsenzen haben, die aber sehr einen Maulkorb drauf haben. So. Und das ist eigentlich schade.
Ja. Ja. So funktionieren ja auch diese schönen runden Tische. Ne? Mhm. Man hat den Leuten dann in die Augen geschaut und dann kritisiert man sich nicht mehr so.
Ja.
Das ist ja letztendlich genau das, wie es funktioniert. Ne? Und blöderweise haben halt die Leute, die mit am Tisch sitzen, also auf der einen Seite die NGOs, Naturschutzorganisationen und so, und auf der anderen Seite sitzen halt Leute, die aus in der Regel ja aus der Wirtschaft kommen oder eben von Behörden auf jeden Fall, die dafür bezahlt werden. Mhm. Ne? Und die haben ganz andere Möglichkeiten, ne? Also das in solchen Situationen zu agieren. Und vor allem nachhaltiger, also im Sinne von viel häufiger. Wir haben es gerade gesehen, übrigens bei dem Bericht der IPCC, also quasi UN-Klimaschutzbehörde, kann man das so sagen, ich weiß es gar nicht, wo das Worst-Case-Szenario jetzt unwahrscheinlicher wird. Es wird unwahrscheinlicher und diese Mitteilung, die wird häufig aufgegriffen. Die häufigste aufgegriffene ist die, die von den Mineralölkonzernen lanciert wird, nach dem Motto, das war alles falsch. Wir haben uns vertan. Und da hat mal jemand Schlaues, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, gesagt, das ist so ähnlich, als wenn man schwer herzkrank ist, man nimmt Medikamente und sagt, boah, guck mal, die wirken, also bin ich ja gar nicht herzkrank und lässt sie wieder weg. Und das ist genau das, was die ja eigentlich möchten, damit ihr Geschäft noch ein bisschen weiterläuft. Aber gut, das nur nebenbei. Heute soll es ja mal um dich gehen. Ich überlege gerade, wie fangen wir an? Du hast Tiermedizin studiert?
Ja. Warum? Ist eine ausgezeichnete Frage. Ich wollte eigentlich Kunst studieren. Das war eigentlich mein Plan A.
Das ist jetzt nicht so ganz benachbart, ne?
Ich hatte schon meine Mappe fertig und alles und das hat mich eigentlich fasziniert und wollte Illustration studieren. Und dann habe ich Zivildienst gemacht. Also ich bin älter und da musste man noch entweder zum Bund gehen oder Zivildienst machen.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin 38.
Du bist 38, na gut, also ich bin 62, wenn das ausgestrahlt wird, ein paar Tage hin. Das heißt so halb so alt, aber da gab es noch Wehrpflicht.
Ja, okay. Ja, ich war gerade so, einer der letzten Jahrgänge.
Ja.
Aber das war eigentlich ganz gut, weil ich hatte da natürlich gar keinen Bock drauf, aber der Zivildienst, den habe ich im Rettungsdienst gemacht und das war so richtig augenöffnend für mich. Und da habe ich kennengelernt, dass Medizin richtig cool ist, dass man da richtig was bewegen kann und dieses Sherlock-Holmes-Spiel rausfinden, was denn eigentlich das Problem ist und so. Und das hat mich total fasziniert. dann dachte ich, okay, Medizin ist gut, aber Menschen sind ziemlich eklig. Also mache ich Tiermedizin, weil mit Tieren habe ich eh mehr am Hut.
Und also eklig wegen, sagen wir mal, Fußpilz und solchen Sachen oder eklig wegen Menschen aufschneiden?
Nee, wegen allem. Ich glaube, das ist so was alle TiermedizinerInnen verbindet, dass wir uns von Menschen ekeln, aber vor Tieren nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Wenn ich
ja, das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an.
Ja, genau. Das ist merkwürdig. Also, wenn du mir jetzt gegenüber sitzt, empfinde ich keinen Ekel. Ja.
Das wollte ich quasi indirekt nachfragen.
Aber wenn ich medizinisch jetzt zugange bin, dann, wenn ich einen Hund behandle, dann stört mich da gar nichts.
Ja.
Wenn ich aber Menschen behandle, denke ich mir, ist mir irgendwie unangenehm. Ich weiß auch nicht genau, warum. Aber ich glaube, du kannst jeden Tierarzt, jede Tierärztin fragen. Das finden das alle so.
Ja.
Ja. Naja, und dann, weil Tiere mich seit Kind an immer fasziniert haben, dachte ich, ja gut, dann mache ich ja Tiermedizin. Und so bin ich im Tiermedizinstudium gelandet und hatte keine Ahnung, was mich da erwartet.
Ich habe mich ja im Vorfeld ein bisschen informiert. Mhm. Du bist da quasi in was reingeraten, was eigentlich so gut wie niemand auf dem Schirm hat, der oder die sagt, ich studiere Tiermedizin. Ne? Was war das?
Ja, also ich muss ganz kurz die Einschränkung machen. Damals hatte das niemand auf dem Schirm.
Ah, okay.
Die heutigen jungen Menschen sind viel, viel informierter, als ich das damals war. Und zwar durch die Bank weg sind die alle sehr viel aufgeklärter, sehr viel reflektierter. Also es ist eine sehr positive Entwicklung, die ich da beobachte. Aber mir ging es so und auch meinem Jahrgang sozusagen, man kommt da rein, weil man ja Hunde und Katzen behandeln möchte.
Ja.
So, das ist das Ziel. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann werde ich das ja studieren. Das ist das Tiermedizinstudium gibt, um Lebensmittelsicherheit sicherzustellen für Deutschland, für die Gesamtbevölkerung, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann war ich doch sehr überrascht, dass man so lustige Dinge wie den Wurstkurs hat oder den Milchkurs oder so. Klingt jetzt erstmal auch gar nicht passend, oder?
Nee.
Ja, aber da lernt man halt, wie man sicherstellt, dass Milch hygienisch einwandfrei ist, dass Wurst einwandfrei ist, dass man prüfungsrelevantes Wissen, wie man eine Blutwurst herstellt und so. Und diese ganzen Dinge muss man lernen, weil...
Das hört sich eher an wie nach einer Metzger-Ausbildung.
Ja.
Ne?
Ja. Es hat auch so ein bisschen was. Ist wirklich okay. So. Es gibt an der Tiermedizin-Uni in Gießen und ich glaube auch in den anderen, es gibt einen universitären Metzgermeister.
Aha.
Was ja völlig absurd ist.
Und weil man studiert aber quasi die ersten drei Semester parallel so ungefähr.
Es ist völlig absurd.
Ja.
Und naja, auf jeden Fall sitzt man dann da und lernt halt, dass man für Lebensmittelsicherheit zuständig ist und für die Kontrolle der Lebensmittelsicherheit. Und das ist der Grund, warum es uns gibt. Und ich meine, Tiermedizin ist ja ein Staatsexamenstudium. Mhm. Und Staatsexamina gibt es nur, wenn es ein gesellschaftliches Interesse an den Studiengängen gibt. Also für Humanmedizin oder für...
Ist der Sinn. Also ich bin ja jetzt hier nicht in universitärer Ausbildung geschult. Also Staatsexamen heißt aber auch Juristen und so weiter.
Genau.
Da muss ein gesamtgesellschaftliches Interesse da sein.
Genau. Der Sinn hinter einem Staatsexamen ist, dass es eine staatliche Kontrolle gibt, was quasi Lehrinhalte sind, damit das gesamtgesellschaftliche Interesse gewahrt wird. So, und
geht das nicht mit Freiheit von
Lehre?
Forschung und Lehre?
Nein, da triffst du genau auf den wunden Punkt. Das ist genau das Thema. Ja. Und das bedeutet, das staatliche Interesse von uns ist nicht das, was ich dann an der Uni gemacht habe, Bandscheibenvorfälle von Dackeln behandeln. Das ist mehr so Luxusinteresse, sondern es geht halt darum, dass die Wurst hygienisch einwandfrei ist, damit es irgendwie keine E. coli-Ausbruch gibt oder sowas.
Was auch immer, ist das nicht komisch, also es heißt ja, muss ja schon mal ins Detail gehen, das ist Arbeit in Schlachthöfen, ne?
Ja.
Weil weiter hinten, also wenn das Fleisch schon in den Metzgereien ist, ist es ja schon zu spät. Also die Kontrolle muss ja vorher passieren, das heißt am Ort des Schlachtens, ne?
Unter anderem, also es geht wirklich darum, von Anfang, also von der Geburt des sogenannten Nutztieres bis zur Schlachtung alles einmal zu kontrollieren und da an jedem einzelnen Schritt dafür zu sorgen, dass, und das ist der Knackpunkt, es nicht den Tieren optimal gut geht, sondern dass am Ende die Menschen sicher sind, die dieses Tier dann verspeisen, in welcher Form auch immer.
Ich meine, nun essen wir beide kein Fleisch, aber grundsätzlich, wenn man das macht, ne, dann ist es natürlich gut, wenn es kontrolliert wird. Ne? Also aus allen möglichen Gründen, solchen gesundheitlich, was auch immer, Gründen. Also quasi wer A sagt, muss auch B sagen. Das muss auch jemand machen. Aber gibt es Leute, die das anfangen zu studieren und sagen, ich möchte hinterher im Schlachthof arbeiten? Das, weil du sagst, die Leute sind halt ein bisschen aufgeklärter.
Ja, ich drücke mich immer um Absolutismen. Ich würde sagen, sehr, sehr wenig.
Ja.
Also früher war es tatsächlich so, dass die Tiermedizin sich rekrutiert hat aus, das waren alles Männer, die landwirtschaftliche Vorerfahrung haben. Mhm. Da hatten dann vielleicht die Eltern einen Hof oder irgendwie anders waren sie irgendwie landschaftlich vorgebildet und kamen auch aus so landschaftlichen Landschaftsbereichen, wie sagt man, landwirtschaftlichen Bereichen. Und das hat sich um 2000 rum komplett gewandelt. Und seitdem ist die Tiermedizin weit über 90% weiblich und rekrutiert sich aus städtischen Gebieten. Und diese moderne Generation, die wollen Kleintiere behandeln. Vielleicht noch ein Pferd, aber das war's. Und die haben gar keinen Bezug dazu. Und deshalb ist es mittlerweile, glaube ich, wirklich sehr, sehr wenig Menschen, die da reingehen und sagen, ja, ich habe richtig Bock, an den Schlachthof zu gehen.
Es ist ja auch komisch. Also ich kannte mal einen Metzger, der hat, glaube ich, mit Mitte 40 oder so aufgehört, weil er das psychisch nicht mehr ausgehalten hat. Also es war sein Beruf, im Schlachthof zu arbeiten. Der hat auch selber Wurst gemacht und so weiter und ist dann ja mit Mitte 40 oder was ausgestiegen und war psychisch ordentlich ramponiert. Das ist natürlich auch brutal, ne? Das muss man schon sagen. Ja. Und ein ähnlich brutales Thema ist ja das Thema Jagd. Das hatten wir hier im Podcast schon ein paar Mal, aber nicht unter diesem Gesichtspunkt. Also mein Gesichtspunkt ist ja immer die Frage, ist das ökologisch überhaupt notwendig? Weil es natürlich mit großem Tierleid verbunden ist. Na, und Stand heute, nach allem, was ich wissenschaftlich zusammentragen konnte und die eigene Beobachtung auch in großen Urwäldern, europäischen Urwäldern wie in Rumänien und so weiter, deckt das, das regeln die Bäume selber. Du bist ja auch dagegen. Wenn wir gleich zu den, es ist klar, also wenn du sagst, lehnen Schlachthöfe ab, dann ist so ein Schuss, der ein Tier halb zerfetzt, aber dann immer noch 3 Stunden leben lässt, natürlich auch nicht viel besser. Dann ist es eigentlich sogar noch viel schlechter. Gibt es auch eine ökologische Überlegung bei dir, warum du sagst, du würdest sagen, Jagd braucht man nicht? Weil sagen wir, das ist ja immer die Antwort der Leute, die sagen, auch übrigens aus dem Naturschutz, doch, die fressen sonst unseren Wald kaputt. Also müsste man überlegen, stimmt das oder gibt es eine andere Lösung dafür oder spielt das bei dir erstmal keine Rolle, weil du sagst, jetzt geht erstmal das Tierwohl vor und alles andere ordnen wir nach?
Ich bin damit eingestiegen mit diesem Blick aufs Tier, weil ich mich damit beschäftigt habe, wie leben denn diese Tiere eigentlich? Mhm. Weil man lernt ja im Tiermedizinstudium sehr wenig über das Verhalten von Tieren, die wir später essen. So Hunde- und Katzenverhalten, das lernt man. Aber was man nicht lernt ist, wie verhält sich denn ein Rind? Woran erkenne ich denn, ob ein Rind gestresst ist? Woran erkenne ich denn, ob ein Schwein gestresst ist? Und da dachte ich, okay, ja, dann wenn ich lernen will, wie ein Schwein gestresst ist, dann muss ich ja an die Urform gehen. Ja. Wie ist das denn bei Wildschweinen eigentlich? Und da fand ich es ganz interessant, dass es ja durchaus Forschung gibt, die aber im Studium nicht und auch sonst sehr wenig thematisiert wird. Und das war quasi mein Startpunkt. Und dann bin ich aber sehr schnell konfrontiert worden mit den Gegenargumenten. Ja, der Wald braucht das, was du alles gerade gesagt hast. Mhm. Und dann habe ich einen Podcast gefunden, der heißt Peter und der Wald. Da kann man sich sehr gut informieren. Da habe ich sehr viel gelernt. Und darüber kam jetzt, also ganz kurzer Lobhudelei-Part. Von dir habe ich halt sehr viel über diese ökologischen Aspekte, die ich nicht so auf dem Schirm hatte, wo ich auch keine Expertise drin habe, gelernt, um meine Argumentation auch dahingehend zu stärken. Mhm. Weil das ja, ne, das sind immer die Stichpunkte und da muss man natürlich irgendwie was parat haben. Mhm. So, und da habe ich mich dann in die Richtung gebildet. Aber mein Hauptaugenmerk ist immer, okay, was macht das denn mit den Tieren?
Ja. Ja. Also ich kann nur sagen, wir waren jetzt am Wochenende mit der Familie in einem Wildgehege. Mhm. Wir sind einen Spaziergang rund gemacht um Bad Münzer Eifel. Da gibt's, ich wusste gar nicht, dass wir da langlaufen. Da geht der Weg halt durch dieses Tiergehege durch. Und da sind Rothirsche und Dammhirsche drin. Also viel zu viel. Das ist der Rasen, der sieht ja aus, oder die Wiese wie mit der Nagelschere geschnitten. Aber egal. Der Punkt ist eigentlich ein ganz anderer. Die sind da zahm. Ne? Mhm. Also man kommt da wirklich bis auf einen halben Meter ran. Was übrigens gar nicht so ungefährlich ist. Die können ja auch ganz gut treten. Ne? Mhm. Wenn er sich genervt
auch
fühlt.
Auch seitlich, glaube ich, wie Rinder.
Ja, nach vorne ausschlagen. Also nach vorne. Also man denkt ja mal hinten wie ein Pferd. Die machen das vorne. Auch Elche, ne? Das ist saugefährlich. Auf jeden Fall habe ich gedacht, so könnte das eigentlich auch im Wald sein, wenn nicht gejagt wird. Mhm. Weil denen ist das ja egal. Also die jucken sich auch nicht an Vögeln oder so. Man sieht das immer sehr schön bei unseren Pferden. Ne? Da landen die Rabenkrähen auf dem Hintern und warten, dass von einem Kraftfutter ein bisschen was übrig bleibt. Ne? Also diese Interaktion zwischen verschiedenen Tierarten oder auch beim Vogelfüttern, würde ich da wirklich bis auf 15 Zentimeter, und das sind ja, die sind ja so unterschiedlich, sagen wir mal, wie wir und Pavian oder so. Die sind ja, oder vielleicht sind sogar evolutionär noch weiter auseinander, verschiedene Vogelarten, weiß ich nicht so genau. Ne? Also, dass man auf jeden Fall, dass diese Vertrautheit, ich dachte, ja, das ist ja komplett weg. Alles hat Angst vor uns da draußen.
Ja, das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Den habe ich tatsächlich auch von dir zum ersten Mal gehört und habe ich so ein bisschen quer recherchiert, was die Studienlage denn dazu sagt, wie sich Wild verhält, wenn es bejagt wird versus wenn es nicht bejagt wird und vor allem, wann es bejagt wird. Und dass die halt nachtaktiv sind, hängt ja sehr viel mit der Jagd zusammen. Und wenn sich die Jagdfenster verschieben, dann verschieben sich auch die Aktivitätsfenster des Wildes und die Bereiche, wo sie halt sich aufhalten. Und ich finde das völlig absurd. Das ist, glaube ich, so der große Knackpunkt in meinem Kopf ist, dass ich es ganz absurd finde, wie wir Menschen da reingehen, alles festlegen, alles bestimmen für diese Tiere und dann sagen, ja, die verhalten sich jetzt aber falsch. Kann ja nicht sein. Wieso gehen denn diese Wildschweine jetzt in das Maisfeld? Was soll das denn? Das ist sehr unhöflich. Und diesen Knackpunkt so, ja, aber also wir zwingen sie ja dazu, den zu vermitteln, daran hapert es bei mir gerade noch. Da fehlt mir noch so der letzte Schliff, glaube ich, um das rüberzubringen. Ja.
Ja, also es gibt ja noch eine Schraube extra, die man drehen kann. Es gibt ja auch, das habe ich von dir gelernt, ist ja so gelesen, natürlich ist das auch logisch irgendwo, dass es auch Tierärztinnen und Ärzte gibt, die jagen.
Mhm. Ja.
Wie sich das verträgt. Also das eine ist ja, also man hat, zumindest die allermeisten Menschen, die das studieren, haben das studiert, um Tieren zu helfen. Mhm. So. Gut, dann ist ein Teil abgebogen Richtung Lebensmittel. Haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Wenn man denn Fleisch isst, wäre es schön, wenn es jemand vorher kontrolliert. So, ne? Egal, wie man das jetzt insgesamt dazu steht. Aber selber Tiere zu töten, das wäre ja im Prinzip auch so, gibt es vielleicht auch Tierärztinnen und Ärzte, die im Schlachthof selber töten. Also vielleicht nicht, aber der große Unterschied zur Jagd besteht ja da nicht. Ne?
Mhm.
Ja, also, es gibt auch Jagende.
Genau,
Leute aus
und zwar nicht zu so knapp. Also,
echt?
Oh. Ja, während meines Studiums gab es ein paar Kommilitonen, ich glaube fast alles Männer. Also wenn ich sage fast alles Männer, wir waren glaube ich 11 Männer im Semester von 250 Studierenden.
Ja.
Recht viele von denen haben dann Jagdschein gemacht. Und jetzt, wenn man
das mal, grüne Abitur, ja, vordergründig ist es ja immer, ich verstehe ja, dann genau. Natur besser. Mhm.
Das ist tatsächlich auch das Argument gewesen. Ne?
Das ist doch furchtbar. Also das ist ja lächerlich, Leute. Ja. Dann studiert irgendwas Ökologisches. Es gibt so viele tolle Studien.
Ja, oder
Furze.
Ja. Also es ist wirklich absurd gewesen. Aber ich finde, das ist einer der Kernpunkte dieser ganzen Debatte. Weil wir haben, wenn man da logisch drüber nachdenkt, ist es ja völlig unsinnig, dass wir Tierärzte und Tierärztinnen haben, die nicht vegan leben. Ist ja unsinnig, weil wir setzen wirklich uns mit Herzblut, und das würde ich pauschal für 99,9% der Tierärzteschaft sagen, mit Herzblut für unsere Patienten ein. Aber das hört dann bei Hund und Katze irgendwie auf. Und dann das Schwein ist dann okay, wenn es Salami wird. Und das ist ja in sich unlogisch. Aber diesen Logikbruch, der wird während des Studiums so als Normalität dargestellt und dadurch, ja, durch diese Normalisierung glaubt man das irgendwann selber, dass es ja auch mir so geht. Also ich bin jetzt ja genau ein Jahr vegan. Und hat ja jetzt ziemlich lange gedauert, obwohl ich mich lange damit beschäftigt habe.
Ja.
Und aus heutiger Sicht denke ich mir, ja gut, was habe ich mir dabei denn gedacht? Aber ich weiß natürlich auch, okay, im Studium habe ich gelernt, es ist völlig normal, dass Fleisch konsumiert wird. Das ist quasi die Baseline, das ist Gesetz, da können wir nichts dran ändern. Und unser Job als Tierärzteschaft ist es jetzt, dafür zu sorgen, dass es den Tieren, ich mache Anführungszeichen, möglichst gut geht. Und dieses möglichst gut geht ist so vage, dass man es maximal dehnen kann, wie es einem passt. Und da fällt die Jagd genauso rein. Deshalb waren diese ganzen jagenden Tierärzte, die haben das, glaube ich, nicht auf dem Schirm, dass das, was sie da machen, eigentlich ein Logikbruch ist. Sondern die denken halt so, ja, aber das ist doch gut, weil dem Wildschwein, wenn es dem nicht gut geht, dann erschieße ich das ja. Das ist ja Tierschutz.
Und das müsste man logischerweise dann auch mit Hunden und Katzen machen, denen es nicht gut geht.
Ja.
Man hilft denen mit einer Bleipille.
Ja. Genau. Und das sind die, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber das sind die gleichen Menschen, die wirklich Bleeding Edge Tiermedizin machen und in der Kardiologie beispielsweise arbeiten, da Herzschrittmacher, Stents, alles bei Tieren machen.
Also echt? Wirklich. Das wusste ich gar nicht, das ist auch schon gut, okay.
Und die, also du musst dir erstmal vorstellen, das sind Menschen, die sind nicht zufrieden mit dem Zustand, dass es vor Jahren keine Herzschrittmacher für Hunde gab. Es gibt West Highland White Terrier, diese kleinen weißen Oma-Hunde. Ja. Und die kriegen ganz häufig einen Block und dann haben die dieses klassische Problem, dass die Herzfrequenz zu niedrig ist, ist mit dem Herzschrittmacher ganz einfach zu lösen. Gab's aber nicht. Dann haben die gesagt, okay, dann nehmen wir uns jetzt Modelle für die möglichst kleinsten Modelle vom Menschen und bauen die selber so um, dass sie für den Hund passen. Und das hat dann tatsächlich funktioniert. Also diesen Drive, ich muss diesem Tier helfen, haben die. Und dann fahren die in den Wald und schießen ein Wildschwein. Und das ist ja ein so brutaler Logikbruch, der aber irgendwie kein Alarmsignal auslöst bei diesen Menschen. Ja,
also gibt es im Studium nicht so Ethikvorlesung, also ich meine, spielt ja eine ganz große Rolle, sagen wir mal auch beim Thema Einschläfern. Es geht ja auch darum, wie gehe ich denn mit dem Menschen um in dem Zusammenhang, ne? Das ist ja wahrscheinlich auch, also ist ja eigentlich ein Hauptfaktor, gerade bei Haustieren. Ja. Also wie behutsam gehe ich um mit Herrchen, Frauchen? Nicht nur, wenn ein Tier eingeschläfert wird, aber wenn ich Maßnahmen empfehle, es gibt ja auch Leute, die haben kein Geld.
Das stimmt.
Ja. Ne? Wie geht das eigentlich? Also du bist ja hauptberuflich YouTuber und Instagrammer und Vortragender und Autor und so weiter und hast dich ja genau dem verschrieben, der Ethikdiskussion, die ja anscheinend im Studium zumindest keinen großen Raum einnimmt. Ne? Aber wie geht man denn, das nur mal gerade, fällt mir gerade so ein, da kommt jetzt jemand, der oder die das nicht bezahlen kann. Und dann?
Ja.
Ich meine, das gibt es ja natürlich auch im humanmedizinischen Bereich, das ist ja genau dasselbe eigentlich. Ja,
aber wenig, weil in der Humanmedizin swipet man halt seine Versichertenkarte und dann ist ja schon mal sehr, sehr viel abgedeckt. Und in der Tiermedizin ist das nicht so. Ich habe in England gearbeitet und dort sind weit über 90% der Tiere krankenversichert. Da ist das ein ganz anderes Thema, weil die Leute gehen dahin und erwarten quasi, dass du die Maximalmedizin machst. Das, was möglich ist, soll gemacht werden, Punkt. Die Versicherung zahlt. In Deutschland ist das nicht so, weil in Deutschland ist es ein Cash-Geschäft immer noch. Und die Versichertenquote steigt, aber wir sind, glaube ich, immer noch unter 10% so. Das bedeutet, man ist in der Tiermedizin, wir machen in den letzten 20 Jahren wahnsinnige Fortschritte und sind in vielen Bereichen auf dem Level der Humanmedizin. Wir müssen das aber immer rechtfertigen. Wir müssen dann sagen, ja, wir könnten jetzt einen Herzschrittmacher einsetzen. Und dann ist ihr Hund einfach geheilt.
Was kostet so ein Herzschrittmacher? Das also ungefähr nur so.
Weiß ich nicht, aber ein paar Tausend wirst du da mit OP und Intensivstation später.
Ja,
gut, und
das so. Hat ja keiner, dann fällt halt der Jahresurlaub aus so ungefähr. Ne?
Ja, oder mehr. Ne? Ja. Und das ist aber das Problem, dass wir das anbieten könnten und halt sagen können, okay, alles klar, der Hund, der ist dann nicht ein bisschen besser, sondern ist dann geheilt, Punkt, das war's, dem geht's dann wieder gut. Und das haben wir in ganz vielen Bereichen, Bandscheibenvorfall beim Dackel. Da können wir in vielen Fällen, ist der Hund tetraplegisch, das heißt, er ist auf allen vier Gliedmaßen gelähmt, der liegt dann einfach nur noch rum. Wir können den operieren, können eine OP machen, um diesen Bandscheibenvorfall aus dem Wirbelkanal rauszunehmen und die laufen danach wieder. Bisschen Physio und dann ist gut. Und das können wir anbieten, kostet aber halt. Und dann müssen wir rechtfertigen und sagen, ja, wir würden das gerne machen, aber es kostet halt so und so viel Geld. Dann sagen die Leute, ja, das können wir uns nicht leisten. Und das ist ja auch häufig so, dass sie es sich nicht leisten wollen, sondern sich nicht leisten können. Und dann, was machst du jetzt?
Ja, ja.
Und dann steht man halt ganz häufig da und das ist natürlich alles hoch illegal, aber dann wird halt an den Rechnungen gedrückt. So, dann wird halt geguckt, so ja, den Posten, ja, ach, passt schon so. Und das sieht man halt draußen in der Praxis und ist natürlich nicht gut und nicht richtig, aber man will ja auch dem Tier helfen. Und das Maximalding davon ist, dass dann das Tier übernommen wird, so nennt sich das. Da gibt es halt Übernahmeverträge, das heißt, die Leute sagen, ich kann mir das nicht leisten, aber mein Tier stirbt oder muss eingeschläfert werden, wenn wir es nicht machen. Deshalb übertrage ich jetzt der Klinik, Praxis, was auch immer, das Tier. Und das gehört dann der Praxis. Ich gebe quasi das Tier auf, damit es behandelt werden kann. Ja, und das ist Alltag in der Praxis.
Also aber das heißt auf gut Deutsch gesagt, die Praxis bezahlt selber, fertig. Das Tier geht ja dann wieder mit nach Hause. Ne?
Nein, die gehen nicht mehr mit nach Hause. Das dürfen die tatsächlich.
Die Praxis
nicht.
Behält dann das Tier.
Und vermittelt das dann neu.
Nein.
Ja, und das ist ganz häufig so.
Das muss man wahrscheinlich gar nicht verstehen. Aber ich kann es zumindest nicht verstehen, weil die Praxis bezahlt es aus der eigenen Tasche.
Ja.
Und anstatt das der ursprünglichen Besitzerin zurückzugeben, sagt man, wir vermitteln es neu, weil sonst können wir das nicht rechtfertigen.
Genau, weil
interessant.
Das ist schon super graubereich rechtlich. Das Problem ist, wenn man es jetzt so machen würde, ja okay, wir bezahlen das und es geht wieder zurück, dann hat man natürlich einen Präzedenzfall geschaffen, dass Leute quasi ihre Behandlungen bekommen. Und das geht auch nicht, weil das Problem ist, dass die Tiermedizin sich so schon gerade so rechnet und dieses Klischee, ja, Tierärzte fahren alle im Porsche oder so, ist jetzt
nein, leider nicht. Das geht irgendwie sofort.
Und diese Kostenfrage ist aber genau in unserem Gespräch jetzt gerade spiegelt sich das schon wieder. Wenn man immer so, ich weiß nicht, du merkst das wahrscheinlich bei mir, dass ich in so ein Rechtfertigungsding reinkomme.
Ja, und ich kenne es aber auch umgekehrt. Also wir haben zwei alte Pferde, zwei alte Ziegen und die Ziege, die ist 15,5, das ist ja so langsam Ende der Fahnenstange, die hat, da fehlen auch schon jede Menge Zähne und so weiter. Die war jetzt gestern sich krank, also die ist gut gelaufen und so weiter, aber hat viel zu schnell geatmet. So, dann, es war ein Feiertag und dann ruft man natürlich trotzdem den Tierarzt an. Ich meine, muss ja, das hat man natürlich im Hinterkopf. Feiertag, Feiertagszuschlag, es wird teurer. Das würde man ja beim Arzt im Krankenhaus, würde ich nur denken, meine Hausärztin ist nicht da. Ne? Das Feiertag ist eigentlich blöd, weil das Personal einfach nicht vorhanden ist an solchen Tagen, ne? Ja. Krank zu werden. Aber beim Tier denkt man es umgekehrt. Das ist Luxus, weil man sieht diese Unmittelbarkeit. Und das kostet halt dann direkt, ich sag mal, das war, glaube ich, eine Fehlgärung oder so, was die hatte. Dann hat die Antibiotika und meine Frau war da, ich glaube, drei verschiedene Spritzen und was nicht alles. Ich würde mal schätzen, wir gehen da mit 500 Euro raus oder so. Ne? Und dann kommt halt der Punkt, es gibt ja so eine Abwärtsspirale. Also, das Tier ist alt, lohnt sich das noch? Das machen wir natürlich nicht, aber alte Tiere sind wie alte Menschen teuer.
Ja.
Medizinisch, ne? Das ist den meisten Leuten natürlich nicht klar, wenn sie ein Tier jung bekommen. Auch bei Hunden zum Beispiel, ne? So, also alte Tiere sind teuer. Lohnt sich das noch? Dann geht's weiter, wenn wir evolutionär uns entfernen, also wir gehen über Kaninchen, Hühner und so weiter, dann ist die Frage, das Huhn zum Beispiel, also wir haben keine Hühner, aber nur, es gibt ja viele Leute, die Hühner halten wegen der Eier oder so. Das Huhn hat gekostet, ich sag mal, 25 Euro. Mhm. Da gebe ich doch keine 100 Euro aus für irgendeine Behandlung.
Ja.
Ne, also, und dann das Ende der Fahnenstange sind Wildtiere.
Mhm.
Also für Wildtiere, die mir nicht gehören, qua Gesetz ja schon, herrenlos, wenn ich die zum Tierarzt bringe, wer bezahlt denn das dann?
Mhm. Ja, das ist ein großes Thema, wenn Leute, weiß ich nicht, Wildvogel, irgendeinen Greifvogel
finden. Fliegt gegen die Scheibe oder was weiß ich.
Oder so, die finden den an der Straße und der hat irgendwie die Flügel krumm, so. Was machen die denn dann jetzt? Und wir hatten das an der Uniklinik in Gießen ganz häufig, wir haben eine Vogelklinik auch, dass dann Leute kamen und halt bei uns geklingelt haben, haben wir gesagt, ja, nee, ein Haus weiter bitte. Ja, bevor wir da hingehen, wer zahlt das denn? Und dann haben wir ihm gesagt, keine Sorge, es gibt da eine Kasse quasi, die diese Fälle regelt.
Und das ist aber nur eine Zwischenfrage generell oder weil es eine öffentliche Einrichtung ist?
Weil es eine öffentliche Einrichtung ist, die sich darum gekümmert hat, sowas aufzusetzen. Mhm. So, und da gibt es einen Professor, der Professor Lierz, kümmert sich halt darum, dass da Geld vorhanden ist und geht da mit dem Klingelbeutel rum bei irgendwelchen großen Organisationen und sorgt halt dafür. So. An der Wald- und Wiesenpraxis gibt es kein einheitliches System. Und das ist genau das Problem. Und die Leute haben diesen Impuls, weil es so ein Cash-Geschäft ist und weil man das so eintrainiert hat, immer erstmal über die Kosten nachzudenken. Mhm. Das hast du gerade bei den alten Tieren beschrieben,
genau.
Und bei den Wildtieren. Und bei allem wird immer gedacht, ja, lieber mal auf Nummer sicher gehen. Aber was ich zumindest sagen kann, ist, dass es gibt, glaube ich, keinen Fall, in dem man jetzt ein Wildtier findet, so eine Praxis bringt und dann sagen die, ja gut, dann 1.000 Euro. Das passiert nicht, sondern es wird in der Regel in den meisten Fällen irgendwie anders geregelt. Im Zweifel bleibt die Praxis drauf sitzen. Das passiert ja ganz häufig.
Also so, der häufigste Fall ist ja der nur als Beispiel. Es ist irgendwo ein Reh angefahren worden. Ne? Dann rufen die Leute bei der Polizei an. Es geht ja auch, wir sind wieder beim Thema Geld. Und kann man auch verstehen, Wildunfall. Also A, das Tier muss gemeldet werden. B, mein Autoschaden muss registriert werden, damit meine Versicherung bezahlt. Ne? So, was macht die Polizei? Ruft den oder die ja.
Werbung.
Diese Folge wird unterstützt von Simon Mobile und einem Waschbär, nämlich dem Waschbär Simon. Waschbären mag ich total gerne. Die sind ja ab und zu auch mal auf der Wildkamera hier am Forsthaus und heute vielleicht auch bei euch, denn Simon Mobile ist euer flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt dauerhaft noch mehr Datenvolumen. Ihr könnt euch zum Beispiel unglaubliche 70 GB ab nur 9,99 Euro im Monat sichern oder, wenn es noch mehr sein soll, unfassbare 250 GB ab nur 21,99 im Monat, nur auf simonmobile.de. Und im Zeitraum 7. Juli bis 26. Juli bekommen Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 26. Juli
12 Monate lang monatlich 5 Gigabyte geschenkt. Und ihr seid ganz flexibel, könnt monatlich kündigen. Ihr habt das Ganze in Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Also könnt ihr nachschauen. Alle Infos gibt's auf simon.link/peter oder in den Shownotes.
Aufseherin an. Mhm. Und nicht in der Tierarztpraxis.
Ja.
Na, also, oder? Also, ich wüsste nicht, dass bei Wildunfällen die Polizei tierärztliche Hilfe anfordert.
Nee.
Habe ich ja noch nie gehört. Das wird immer aus dem Bereich Jagd jemand geschickt, der oder die dann das Tier erschießt.
Ja. Das ist, wenn du ein Hammer bist, ist die ganze Welt ein Nagel, sowas.
Ja.
Die haben ja keine tiermedizinische Ausbildung. Die wissen ja gar nicht, wie sie einen Bruch irgendwie behandeln sollen. Außer mit einer Kugel, so.
Ja.
Und das ist halt ganz tragisch, weil man ja da in vielen Fällen schon noch was machen könnte. Ich habe jetzt ja keine Statistik oder Zahlen, aber es ist ja nicht jeder Unfall ist ja automatisch endet im Tod. Sonst hätten wir ja viel mehr Verkehrstote auch auf dieser Welt. Und das ist schon krass, dass dann irgendwie diese Tiere einfach so pauschal ja weggeballert werden. Irgendwie ist wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, das ist ja ein sehr menschgemachtes Problem, gerade wenn ich mit dem Auto dagegen fahre.
Ja.
Und trotzdem zahlt das Tier dann irgendwie den Preis.
Das ja, aber ist das komisch. Nicht meine ganz ketzerische Frage. Mhm. Ich würde dieses Tier peppeln, schienen. Man muss ja dann auch gucken, es ist ein Wildtier. Das darf ja nicht zu starken Kontakt zu Menschen bekommen und so weiter. Und setze es dann aus und 3 Wochen später wird es geschossen. Weil ja alleine, ich glaube, 1,2 Millionen Rehe in Deutschland geschossen werden. Nehmen wir an, das wäre jetzt ein Reh gewesen. Also das heißt, ich mache es, peppel es für im Worst Case für Tausende von Euro auf, setzt es wieder in den Wald und weil es sich vielleicht ein ganz klein bisschen doch an Menschen gewöhnt hat, bleibt es halt ein bisschen länger vor dem Hochsitz stehen und kippt dann mit einer Kugel um, weil man die ja sowieso reduzieren will. Also könnte nicht die Denke auch dahinter stecken, wir wollen die ja sowieso reduzieren, dann machen wir es doch gleich.
Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das ist, was in dem Kopf von der jagenden Person vor sich geht. Ich glaube, die sehen sich da als Tierschützer. Ich glaube, dass ganz viel ist so, nee, ich erlöse jetzt dieses Tier.
Ja.
Dieses Erlösen wird immer so ganz hochgang. Ich habe 2 Kinder und höre deshalb sehr viel Bibi und Tina. Da gibt es den, Förster, ich weiß den Namen nicht mehr, egal. Auf jeden Fall, der peppelt auch immer Tiere auf.
Ja.
Und da gibt es nämlich auch diesen Fall mit dem Reh. So ein gebrochenes Bein und dann kommt der Tierarzt und der Förster und die arbeiten dann zusammen und dann wird dieses Reh und dann darf das wieder raus und am Ende ist dann irgendwie, wird es in die Freiheit entlassen. Wunderschön. Und da war der zynische Teil von mir saß da und dachte auch so, bis zum nächsten Hochsitz.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, dieses Narrativ, das ganz tief in den Köpfen drin ist. Wir retten die Tiere, wir betreiben Tierschutz und beim Schuss erlösen wir das Tier.
Ja.
Das ist ja etwas Gutes fürs Tier.
Also so funktioniert übrigens ja die ganze Jagdbegründung.
Mhm.
Also das eine ist ja, das haben wir heute stärker auf dem Schirm. Also wenn man mal ganz in die Geschichte zurückgeht, da war es natürlich das Fleisch.
Ne? Mhm.
Also war einfach, und natürlich eine Mutprobe. Also jetzt vor den Feuerwaffen, ne, mit Saufeder und was weiß ich, ganze Kerle. Es waren ja damals, ganz früher haben auch sehr viele Frauen gejagt, aber sagen wir mal, in den letzten Jahrhunderten waren es überwiegend Männer, die es gemacht haben, ne. Also vor Jahrzehntausenden, das weiß ich mittlerweile, waren Frauen genauso an der Jagd beteiligt wie heute. Also ja, wie heute kann man es eigentlich sagen, genau. Aber zwischendrin eben nicht. So, was wollte ich eigentlich sagen? Also früher war es Fleisch. Dann kam, ich würde mal sagen, so im frühen 20. Jahrhundert eben diese, es war sogar schon früher, 1848, Deutsche Revolution, ne? Die ist ja unter anderem auch durch Wildschäden ausgelöst worden, ne? Dass den Bauern die Felder leer gefressen wurden und die das Jagdrecht des Adels dann eben schneiden wollten, weil der da eben ihrer Meinung nach nicht genug getan hat. So, also dann kamen diese Schutzgeschichten auf, aber in neuerer Zeit, so in den letzten Jahrzehnten auch das Argument immer stärker Tierschutz. Ne? Also wir ganz viele Laien, die man fragt, sagen, ja, aber da werden doch kranke Tiere geschossen. Da muss man ganz ehrlich sagen, ich sehe nicht so viel kranke Tiere draußen. Also kranke Tiere sterben ja für sich. Wir sehen es ja auch bei einem, wir haben ja schon länger Ziegen. Wir haben übrigens, hatte ich auch schon mehrfach erwähnt, aber bei uns noch nicht, wir haben ja früher auch selber geschlachtet.
Mhm.
Ne? Also ich komme ja aus der Schiene, also wenn schon, dann mache ich selber, alles andere ist unfair. Das ist so, naja, ne, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass man sagt, wenn schon brutal, dann mach's bitte selber. Aber es ist, irgendwann haben wir halt gesagt, können's nicht mehr und dann kaufen wir auch nichts mehr. Mhm. Ne? Lass uns auch nicht von anderen Leuten machen.
Ich so, das war so die Geschichte. Logischen Weg zu Ende gedacht.
Ja, genau. Also das haben wir aber immer schon gesagt. Also wenn wir es nicht mehr selber können, lassen wir es. Und war uns immer klar, dass das auch brutal ist, aber das war, ich bin so aufgewachsen, für mich gehörte das dazu und ich finde den Geschmack nach wie vor gut. Also weiß ich jetzt nicht, ich habe es schon länger nicht mehr gegessen, aber die Ersatzprodukte, ich esse sie, weil das für mich dieser Anklang ist. So, ne? Also das ist eine reine Geschmacksfrage. So, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ja, genau, auch eben kranke Tiere erlöst. Und ich muss sagen, ich sehe kaum kranke Tiere. Genau, das war der Auslöser. Wenn Tiere sterben, also wenn die das merken, dann, zumindest war es bei uns so, dann sondern die sich ab. Mhm. Ne? Also wir hatten mal eine ganz alte Ziege, die war auch wirklich total verschmust und so weiter. Und die hat am Tag vorher, dann wollte sie aber nicht mehr so Kontakt. Und die ist auch wirklich offensichtlich ganz friedlich gestorben. Also schön liegend. Also man sah, die hat da keinen Todeskampf gehabt. Das würdest du im Gras auch sofort sehen. Ne? Friedlich eingeschlafen, aber getrennt. Und das machen ja sehr viele Wildtiere auch. Die verkriechen sich dann irgendwie, wollen ihre Ruhe haben. Denn denen geht's nicht gut. So, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Tiere laufen nicht vor den Hochsitz. Also wenn man sagt, ich schieße Tiere, die krank sind, denen es nicht gut geht, das gibt schon mal ein Reh mit Rachendasseln oder so, das hörst du dann husten, ja gut, okay, aber das sind Ausnahmen. Also würde ich jetzt mal sportlich behaupten, das sind Ausnahmen und auf Treibjachten erst recht. Mhm. Da siehst du doch nicht, wenn Tiere im vollen Galopp da ankommen, da siehst du nicht, wer von denen hat einen Hüftgelenksschaden oder beginnenden oder wer von denen hat eine beginnende Infektion und alle anderen, also Tiere, die schwer krank sind, laufen ja gar nicht mit, wenn da Hunde kommen oder so. Also dieses, aber das ist das Argument, was kommt. Wir erlösen die, weil es denen nicht gut geht und helfen so der Natur damit, und das sind ja eigentlich böse Gedanken schon, sauber und gesund zu bleiben. Also Krankheit ist etwas, was individuell ausgemerzt gehört. Also dass man gegen Krankheiten vorgeht, alles gut, ne? Man versucht, Krankheiten auszurotten, aber in dem Fall tötet man ja Individuen.
Mhm. Ja, das gilt dann so lange, bis der Dackel in die Chirurgie kommt, weil er vom Keiler eins mitbekommen hat und irgendwie die gesamte Seite offen hat. Ja. Der muss dann natürlich geheilt werden. Das ist was komplett anderes. Ich finde, also ich habe ja initial gesagt, so, ich habe mich am Anfang damit beschäftigt, wie verhalten sich denn eigentlich diese Tiere? Und da gibt es ja viel interessante Literatur, gerade zu Wildschweinen, wie die. So simple Dinge. Wildschweingruppen haben dedizierte Aufgaben ihrer Stärke entsprechend. Also es gibt, wenn die ihr Nest bauen, gibt es manche Tiere, die sind gut da drin, die besorgen Material, die schaffen das dann ran. Und gibt es andere, die das Nest bauen. Und das sind halt einzelne Aufgaben innerhalb der Gruppe. Und wenn man jetzt aber in die Jägerschaft geht und so Themen mal anspricht und sagt so, ja, ihr seid ja offensichtlich nach eigenem Bekunden genau dran. Ihr beobachtet die ja, ihr betreibt ja sehr viel Hege und Pflege. Welches dieser Schweine ist denn jetzt das, das da Material ranschafft und welches baut denn jetzt das Nest? Große Fragezeichen, weil die nur danach bewerten, ja gut, darf ich das jetzt schießen oder nicht? Also
sie sehen das auch nicht. Also wie funktioniert das denn? Die bauen ihre jagdlichen Einrichtungen, so sind sie ja draußen. Aber die Tiere wissen ja genau, das ist der oder die, die schießt. Die kennen ja auch die Motorgeräusche und alles so. Das heißt, man sitzt auf dem Hochsitz und beobachtet selbstverständlich. Aber alle Wildtiere wissen ja, dass diese Schneise brandgefährlich ist und trotzdem verlockend, weil es da was zu fressen gibt. Das heißt, sie verhalten sich im Sichtbereich gar nicht normal. Ne?
Mhm. Ja, und deshalb ist dieses Hege- und Pflegeargument für mich völlig kokolores, weil man ja gar nicht die Gelegenheit hat. Man müsste ja, wenn man das ernst nimmt, wenn man es jetzt mal komplett logisch zu Ende denkt, müsste man ja sagen, okay, wir haben einen Bereich, in dem wird nicht gejagt und es gibt dedizierte Menschen, nennen wir sie Jäger und Jägerinnen, die diese Tiere nicht schießen, sondern die beobachten. Das sind die Meister da drin, sich anzupirschen, die haben dann irgendwie die besten Fernlaser, was auch immer, können die beobachten und die wissen dann ganz genau, wie diese Tiere sich verhalten, kennen die über 3 Generationen schon und wissen dann, wenn eins krank ist und das muss dann behandelt werden. Das wäre die logische Zu-Ende-Denken von Hege und Pflege. Mhm. Aber ist ja nicht das, was passiert. Und das, was mich wirklich mittlerweile aufregt, wo ich so ein bisschen emotional werde, ist, wenn vorgeschoben wird, gerade auf Social Media von JägerInnen-Accounts, ja, wir setzen uns ja so für die Tiere ein. Und wenn dann gesagt wird, ja, Rehkitze. Ah, wir hatten die Rehkitze. Oh, toll. Klasse. Und dann wird dieses Rehkitz da rausgetragen und Wärmebilddrohne und Pipapo und die Jägerschaft setzt sich dafür ein. Und dann wird das so vorgehalten, geschaut, was für gute Menschen wir sind. Mhm. Diese ganzen veganen Gegenargumente, das ist ja Quatsch, weil wir haben doch dieses Rehkitz gerettet. Und da werde ich dann ein bisschen igelig, muss ich sagen, weil ich mir denke so, nee, Freunde, das ist einfach nur ein Bullshit-Argument, weil ihr das ja nicht aus Nächstenliebe dem Reh gegenüber macht, sondern vor allem, weil wegen der wirtschaftlichen Schäden, die halt entstehen, wenn so ein Reh geschreddert wird. Und das jetzt davor zu halten, rechtfertigt ja nicht den ganzen Rest, weil da müsste ich ja im Umkehrschluss sagen, ich habe jetzt nicht ewig praktiziert, aber ich habe bestimmt ein paar Dutzend Tieren das Leben gerettet. Wie viele Tiere darf ich denn dafür jetzt abschießen? Weil ich habe jetzt ein Guthaben aufgebaut, so wie die Jäger auch mit den Rehkits, ne? So, ich habe ein Karma-Guthaben. Wie viele sind das denn jetzt? Und das ist ja total Quatsch. Aber das ist genau das Argument, das die bringen.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Aber was nur mal gerade als Zwischenfrage, was für ein wirtschaftlicher Schaden ist das, wenn ein Reh geschreddert wird, weil das Heu nicht mehr zu brauchen ist, oder?
Ja, so wie ich das verstanden habe, ist ja für die Landwirte das eins der Probleme, dass es natürlich traumatisierend ist, wenn du da ein Reh schredderst. Aber andererseits, die auch das, was dann hinten landet, zum großen Teil nicht verwerten können. So, und dann entsteht natürlich ein wirtschaftlicher Schaden, weil die das ja...
Ja, ja, klar. Das war mir gar nicht so klar. Ja. Na klar, das ist so wie Hundekot im Heu oder sowas.
Ja.
Vielleicht, keine Ahnung.
Nur halt mehr und rot, ja.
Ja, mehr und rot, ne? Ja, nee, klingt super brutal. Vielleicht mal noch ein anderer Aspekt. Wo du sagst, dass du Veganer bist, das ist ja was Typisches, was kommt, aber was ein Thema, was mich tatsächlich auch immer umtreibt. Wie sieht der Bruch zu den Pflanzen aus, der Unterschied?
Hm. Oh ja. Ich habe deine letzte Folge, also zum Zeitpunkt der Aufnahme letzte Folge gehört, wo du mit einem Wissenschaftler, ich habe seinen Namen vergessen, gesprochen hast über die Abgrenzung. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil es, finde ich, eine sehr, ich komme aus der Wissenschaft so, aus so einer wissenschaftlichen Denke, und da finde ich das einen super interessanten Aspekt, wo quasi Grenzen zu ziehen sind und mehr zu lernen über nicht nur die Tiere, sondern auch Pflanzen, wie die aufgebaut sind und was die eigentlich können. Das, wo ich nur für mich argumentativ die Grenze ziehe, ist, wenn dann das als von Nicht-Veganern, das sind immer Männer, genutzt wird als, ja, aber die Pflanzen empfinden doch auch Schmerzen, Punkt. Und deshalb darf ich ja auch ein Schwein essen. Und da wird halt nicht darüber nachgedacht, da herrscht kein wissenschaftliches Interesse, das ist einfach so ein Blankoscheck für, ja, ist ja dann egal. Und dann gibt's das Gegenargument so, ja, aber mähst du denn deinen Rasen? Weil das wäre ja sonst Massenmord. Und da löst sich dann dieses Argument schon wieder auf. Also ich finde das aus einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise sehr, sehr interessant. Aber ich ziehe tatsächlich Argumentationen, ziehe ich da die Grenze und sage halt so, nee, das Argument lasse ich nicht gelten als Gegenargument gegen Veganismus.
Also bei mir ist das, weil das kommt natürlich häufig, der Punkt einfach, dass man sagt, man müsste ein Mehrfaches an Pflanzen töten, wenn man Fleisch essen will. So, das geht einfach, da wäre es einfach um die Sache der Quantität. Aber individuell gesehen, es ist möglicherweise kein Unterschied. Mhm. Ne? Also das ist, aber das ist natürlich ganz anders gemeint. Es ist so gemeint, dass wir Pflanzen gegenüber mehr Respekt bringen sollten und nicht Tieren weniger. Mhm. Ne? Das ist aber die Frage, wie rum drehe ich es? Also letztendlich müsste man tatsächlich mal drüber nachdenken, und das empfinden viele Leute halt als lächerlich, dass man sagt, irgendwann müsste es auch einen Pflanzenmediziner oder Medizinerin geben. Mhm. Ne? Und natürlich, ja, wir haben es ja im Bereich Tiermedizin, dass die Ausbildung auch erfolgt, weil Tiere gegessen werden. Warum sollte das dann bei Pflanzen nicht gehen? Artgerechte Pflanzenhaltung und so weiter und so weiter. Also wenn man es ethisch diskutiert, geht es ja um Leben, um fühlendes Leben. Mhm. Und soweit wir wissen, gibt es kein nicht fühlendes Leben.
Mhm. Na. Ja, ich fand es auf jeden Fall interessant in der Folge, dass die Forschung da gerade, so wie es klang, ja voll dabei ist, die Grenzen zu verschieben. Mhm. Und das finde ich immer spannend. Immer wenn Grenzen verschoben werden in der Forschung, bin ich direkt so, oh, spannend, interessant. Aber es ist halt genau der Punkt, den du meinst, wofür benutze ich dieses Argument? Mhm. Weil ich mal, also wenn ich ein veganes Reel poste und da Leute, aber die Pflanzen drunter posten, dann geht es in der Regel nicht um den Schutz der Pflanzen.
Nein. Es geht um die andere Richtung, genau. Ja, um das zu relativieren. Ne? Das ist, ich finde es schwierig. Und das ist ja genau dein Anliegen. Wir sind ja noch nicht mal mit den Tieren halbwegs auf dem Kurs. Ne? Wenn man sich das anschaut, ich habe da sind wir noch bei dem Thema Jagd, jetzt gerade eine Meldung gelesen, der Feldhase erholt sich. Mhm. Ja, der Feldhase erholt sich, Population wächst. Das ist ein gutes Zeichen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gepostet hat, Bundesamt für Naturschutz oder irgendjemand, wo ich dachte, interessant, dass man das als Erfolgsmeldung bringt. Das ist ja grundsätzlich ein schöner Indikator. Auf der anderen Seite werden ja jedes Jahr tausende Feldhasen geschossen. Mhm. So man denkt, okay, also wenn die Feldhasenpopulation besorgniserregend einbricht, warum verbietet man nicht die Jagd wenigstens auf diese Art? So, das ist das, was ich nicht verstehe. Und du darfst ja momentan immer noch alles möglich schießen, auch Schnepfen und keine Ahnung, also auch wirklich
Wölfe,
relativ Wölfe, Schwäne, mhm, ne? Alle möglichen Arten, wo man sagt, warum nimmt man nicht wenigstens die raus, wo man besorgniserregende Populationsrückgänge hat?
Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass es gar nicht um Populationsstabilisierung geht oder um den Schutz dieser Population. Ich habe das jetzt, ich war letzte Woche in der Krummhörn in Norddeutschland, in Ostfriesland, in Pilsum. Da ist der Otto-Leuchtturm, da habe ich was gedreht und laufe da am Deich entlang und da stand da so ein riesiges Plakat, irgendwie 3x3 Meter mit einem Wolf, der böse guckt und dann darunter erst die Schafe und dann ... oder irgendwie so. Und da rechts und links waren irgendwelche gerissenen Schafe. Und es war halt krasse Angstmache und es war dieses klassische Argument so, ja, die kommen jetzt, eigentlich kommen die für eure Kinder. So, ne? Ja, lass bloß genau nicht den Kinderwagen draußen stehen. Ja, ja. Und diese Angst wurde da geschürt und dann dachte ich auch so, ah okay, dieses immer wenn es darum geht, Tiere zu schießen, wo so ein bisschen Widerstand kommt, wird immer die Angstschiene gefahren. Mhm. Und beim Feldhasen habe ich das jetzt nicht parat, was da die Angstschiene ist, aber da gibt es bestimmt auch irgendeinen Engel, der ganz klar macht, nein, nein, wir müssen die schießen, weil sonst. Und das ist immer das Argument, es wird emotionaler, je unlogischer der eigentliche Sachverhalt ist.
Ja. Übrigens auch aus Naturschutzkreisen, ganz aktuell Rabenkrähenjagd. Mhm. Ne? Ich habe irgendwas gelesen, Kiebitze, die auf irgendeinem Acker brüten.
Ah, ja, ja, ja.
Und dann holen die Rabenkrähen. Ja, das tun sie tatsächlich. Die jagen auch Maulwürfe, Mäuse, alles Mögliche. Da die Küken rausholen, weil man denkt, Leute, und dann plädiert Naturschutz, eine große Naturschutzorganisation, für den Abschuss der Rabenkrähen, wo sagt, geht's noch? Ihr müsst der Landwirtschaft auf die Pelle rücken. Mhm. In einer intakten Landschaft. Und ich würde mal behaupten, hier, wo wir sind, also Wehrshofen und Umgebung, ist die Landschaft intakt. Hier haben wir wenig Rabenkrähen. Wir haben regelmäßig Rabenkrähen da, aber weit entfernt von große Schwärme und Nestausräumen und was weiß ich. Also auch bei uns im Forstausgarten. Weiß ja, ich bin ja mit einer Krähe auch befreundet, die da regelmäßig kommt. Wir haben irre viele Vogelarten da. Weiß ich nicht, 30 verschiedene Vogelarten im Garten und so weiter und so fort. Der Punkt ist, dort gerät großflächig eine Landschaft aus dem Takt, weil sie wirklich bis auf die Knochen, / Steine, ausgebeutet wird. Mhm. Und die paar Kiebitze, die sich dann da in irgend so, das sind ja Mini-Projekte, selbst wenn sie einen Quadratkilometer umfassen würden, was sie häufig nicht tun, das sind Mini-Refugien, wo sagt, ja, und da bietet ihr quasi auf dem Präsentierteller Kiebitzeier und Küken an. Das ist doch klar, dass sie dann geholt werden. Es gibt in der Landschaft ja sonst nicht viel. Ne? Und dann geht Naturschutz in die Falle und sagt nicht, wir brauchen, sagen wir mal, mindestens kreisweit mal ein Schutzgebiet, wo diese, was auch immer, für Vögel oder andere Tiere sich vermehren können, und bringen das Ökosystem wieder in Einklang. Nein, es wird auf eine Tierart wieder draufgehauen. Also aber aus Naturschutzkreisen. Und das ist das Problem, wenn dieselben Naturschutzorganisationen gegen den Wolfsabschuss sind, das glaubt denen ja nachher keiner mehr.
Und ich habe das Gefühl, dass es auch ganz häufig Tierarten sind, die zu Unrecht ein schlechtes Image haben, sozusagen. Der Wolf aus Märchen kennt man das, Rabenkrähen, oh, die sind schwarz und spätestens seit Game of Thrones weiß man ja Dark Wings, Dark Worlds und so. Ja. Aber das, was mir fehlt, ist, ein Verständnis zu schaffen für diese Tierarten, wie sie eigentlich aus unserer modernen Sicht ticken. Weil die wenigsten Menschen, ja, um jetzt beim Wolf zu bleiben, weil das so ein riesen diskutiertes Thema ist, war und ist, die wenigsten Menschen wissen ja viel über Wolfsverhalten und haben immer noch diese Stereotypenbilder im Kopf. Und das ist bei Krähen ja genau das Gleiche. Da gibt es so stereotype Bilder, die halten sich. Und es fehlt mir an Aufklärung. Und ich würde mir wünschen, dass die großen Organisationen, die das Budget haben, sich Experten und Expertinnen ranholen und dann halt sagen, okay, jetzt klären wir mal auf, wie die eigentlich so sind, was die eigentlich können, was die machen, ohne jetzt irgendwelche Intelligenzvergleiche oder sonst irgendwas, sondern einfach mal aus der Tiersicht heraus, wie ticken die eigentlich? Und ich glaube, mit diesem Verständnis würde dann auch Empathie kommen und dann ist es auf einmal schwieriger, Abschlüsse zu fordern. Das ist zumindest so meine Theorie dahinter.
Ja, ja, also auf jeden Fall wir müssen da dranbleiben. Wir kommen so ganz langsam zum Ende der Folge. Übrigens, was wir hier trinken, ihr hört das vielleicht im Hintergrund. Also das ist einmal Mineralwasser. Karim hat Mineralwasser. Ich habe Cola. Ich bin alter Cola-Junkie, natürlich hier in der Bio-Cola, logischerweise. Da stehe ich auch zu.
Ich würde auch Cola trinken. Das Ding ist nur, ich fange dann an, so ein bisschen zu schmatzen, wenn ich so Zuckergetränke habe. Und dann mache ich mal... Und das klingt nicht so schön.
Ja, okay, vielleicht ist das für mich auch so. Ist mir aber dann gar nicht aufgefallen.
Nee, glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, ein individuelles Karin-Ding.
Aber wir können natürlich nicht rausgehen, ohne mal zu gucken, was du sonst so machst. Du schreibst an einem neuen Buch. Also du hast ja schon einen Bestseller geschrieben. Ne? Mhm. Und wie hieß das nochmal? Jetzt
ist mir das Tierwohl-Paradox.
Das Tierwohl-Paradox. So. Genau. Mit Tierwohl hat es zu tun. Das wusste ich auch. Ne? Also da geht es ja genau um die Geschichten, die wir auch teilweise gerade diskutiert haben. Thema Schlachthof, Tierarzt oder Tierärzte, die jagen und so weiter. Ne?
Ja.
Aber du schreibst was ganz anderes.
Was ganz
aber das kommt jetzt auch in aller Kürze raus.
Ja.
Juni, spätestens Juli, ne?
Ja, genau. Also so. Ich mache das jetzt im Eigenverlag, deshalb sind diese ganzen Timings so ein bisschen vage. Aber
du darfst schon mehr verraten als in einem anderen Verlag. Ne? Oder?
Ja, also das ist der Vorteil, finde ich, weil ich darf halt erzählen, was ich möchte. Ich bin meine eigene PR-Abteilung sozusagen.
Ich übrigens nicht. Das nur nebenbei.
Aber du bist natürlich auch ein ganz anderes Bekanntheitskaliber als ich.
Deshalb, das hat ja auch alles seinen Sinn und so weiter. Da geht's, also die Hintergründe sind ja ganz, ganz andere. Und bei dir ist es ja unmittelbar vorher, da dürfte ich so kurz vorher auch schon wahrscheinlich drüber reden. Aber gut, um was geht's? Wie viel darfst du verraten?
Alles. Ich kann alles. Es heißt Artenblind. Und es geht mir darum, Verständnis zu schaffen für Rinder und Schweine. Weil das sind so zwei Tierarten, die omnipräsent sind, wo jedes Kind weiß, so grob, wie die aussehen, was die machen. Aber ein richtiges Verständnis dafür, wie die eigentlich ticken, haben wir nicht. Und dabei gibt es Forschung, und zwar genug. Und wir wissen sehr viel, also das mit dem Wildschwein vorhin war ja nur so die Spitze des Eisbergs. Wir wissen sehr viel über das Verhalten, wie die eigentlich individuelle Charaktere haben und so weiter und so fort. Und mein Ziel ist es, durch dieses Buch in schöner Art und Weise zu vermitteln, wie diese Schweine und Rinder so leben. Und zu dem schönen Part, das Buch ist zweigeteilt. Der erste Part, der ist nicht so schön. Ich begleite ein Schwein, eine Zuchtsau und eine Milchkuh von der Geburt bis zum Tod in einer Massentierhaltung. Ganz klassisch.
Hast du es dann echt gemacht oder ist das jetzt ein bisschen fiktiv?
Das ist so halb fiktiv. Also ich habe sehr viel Zeit jetzt die letzten Jahre auf Lebenshöfen, aber auch in kommerziellen Haltungen verbracht, im Studium ja auch, in Schlachthöfen und so alles. Ich habe sehr viele Tiere gesehen, die jetzt quasi in diese Charaktere eingeflossen sind. Und dieser erste Part, Massentierhaltung, ist halt relativ kurz, weil das Leben sehr kurz ist von diesen Tieren. Mhm. Da ist ja so, mit 4 Jahren ist dann halt Schluss. Und dann spule ich die Zeit zurück und die genau gleichen Tiere mit dem gleichen Charakter leben auf dem Lebenshof. Und die begleite ich dann auch von der Geburt bis zum Tod und schaue mir an, was die so erleben. Da war das große Vorbild, 2 Lebenshöfe, die hier in unmittelbarer Nähe sind. Einer ein bisschen nördlich und einer so ein bisschen...
Darfst du doch auch erwähnen, oder? Nicht?
Du
darfst also auch nicht alles. Das
genau,
ist ja alles auch
schön. Also der eine ist, der Schweinhof ist das Hofzeitprojekt von Dagmar, ganz toller Lebenshof. Den anderen, den Rinderhof, darf ich tatsächlich nicht erwähnen, aber auch ganz tolle Einrichtung. Und mein Ziel ist es einfach zu zeigen, okay, wenn man die mal lässt, die Tiere, was machen die denn dann? Wie entwickelt sich die Gruppendynamik? Was für Einflüsse kommen, wenn aus der Massentierhaltung Tiere gerettet werden und dann auf dem Lebenshof kommen? Wie verändert das die Gruppendynamik? Und das schaue ich mir an. Und das ist halt so ein bisschen weniger Sachbuch, mehr eine Erzählung, was schriftstellerisch eine schöne Herausforderung war. Und kommt jetzt dann, ja, Juni, Juli werde ich so eine Vorverkaufsphase machen für ein Hardcover. Und das kann man dann bestellen.
Können die Leute sich auf deinem Insta-Account auch informieren?
Ja, genau. Das werde ich alles
posten. Wie heißt dein Insta-Account?
Der YouTube-Tierarzt. Und
bei YouTube heißt es der Tierarzt.
Genau, richtig, ne?
Genau. Ja. Übrigens auch sehr empfehlenswert. Könnt ihr euch dann auch nochmal für alle, die jetzt diese Folge auf YouTube angucken, ihr könnt dann einfach umswitchen hinterher auf den Kanal der Tierarzt. Und natürlich abonnieren, ganz wichtig. Ja, Karim. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank
für die
Einladung.
Du bist ja nicht zum ersten Mal hier. Du hast ja deine Buchpremiere hier gehabt.
Ja.
Ne? Vor anderthalb Jahren oder was? Wie lange ist
es her? Genau, mein erstes Buch habe ich hier vor anderthalb Jahren, habe ich die Buchpremiere hier einen Stockwerk drüber geführt. Das war sehr schön.
Gibt Kaffeeblattwerk, wo es super gute Waffeln gibt. Das muss ich doch nochmal droppen. gut, also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin mir fast sicher, es war nicht das letzte Mal. Ne? Also entweder sehen wir uns im Café oder nochmal zu einer Folge oder wo auch immer oder zu deinem neuen Buch. Finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben ja jetzt das Thema Jagd ja auch schon mehrfach beleuchtet, aber die tierärztliche Sicht, das finde ich natürlich nochmal eine andere Nummer, weil die meisten Tiere, das vielleicht zum Schluss, wie viele Haustiere gibt es in Deutschland? Gibt es da irgendeine Schätzung? Es gibt ja keine Statistiken.
Da erwischst du mich jetzt auf den falschen Fuß. Das
weiß ich nicht. Hunde, 10 Millionen bestimmt, ne? Sagen wir mal, hau einfach die Zahl raus.
Ich weiß es wirklich nicht. Es ist nämlich, das Problem ist, dass es während Corona maximal gestiegen ist. Mhm. Und jetzt ist es wirklich sehr, sehr viel. Und es gibt mehr Katzen als Hunde noch. Also wirklich wahnsinnig viel.
Also wir sagen mal, ich sage halt einfach mal aus dem Bauch raus, bestimmt in jedem zweiten Haushalt ist irgendwas. Ja. Also es betrifft ganz, ganz viele Menschen. Der Umgang, ne, wie differenziere ich mit den Tieren von der Fliege bis zu Timmy, dem Buckelwal, den kriegen wir jetzt aber nicht mehr unter dieser Folge. Weil das war ja auch ein Drama, der Kerl wollte einfach sterben auf einer flachen Sandbank und man hat ihn zum Absaufen in die Nordsee geschleppt. Das ist ja auch skurril, ne? Muss man wirklich sagen. Da haben Leute ihre Egoismen ausgelebt, man muss mal so böse sagen.
Ne? Das ist exakt der Punkt, das ist nur der eine Satz dazu. Menschliches Ego trumpft Tierwohl jedes einzelne Mal leider.
Na, und man hätte also die allerersten Versuche, das habe ich noch nachvollziehen können, da wusste man ja noch nicht ganz genau, es gibt ja tatsächlich auch so immer wieder Walgruppen, die gemeinsam stranden, die wollen sicher nicht alle gleichzeitig sterben, das vermute ich zumindest mal, aber man weiß es nicht, ne? Aber wahrscheinlich eher nicht. Also dass man ihm da versucht hat zu helfen, aber man gemerkt hat, das hat keinen Sinn, der schwimmt immer wieder ins Flache, der hat ja auch einen Willen. Und zieht ihn da mit einem Riesentandam zum Absaufen in ganz tiefes Wasser. Das ist schon brutal gewesen. Ne? Und na gut, aber so wollen wir eigentlich auch nicht aussteigen. nein, es ist jedenfalls schön. Wir steigen vielleicht so aus. Mit dem, wie ich eingestiegen bin. Große NGOs, nach wie vor wichtig, sinnvoll, aber immer stärker, ich will nicht sagen abgelöst, aber flankiert. Unterfüttert wäre nämlich auch der falsche Begriff. Mhm. Flankiert. Und ihr seid ja nicht die Flanke, ihr rutscht immer weiter in die Mitte. Also mit ihr sage ich, du warst ja auch schon mal hier im Bereich Influencing, ne? Ich sag mal so Namen wie Robert Mark Lehmann und so weiter. Ihr kennt euch ja auch. Das ist einfach eine neue Art von Umweltschutz und dazu, ne, also egal ob Tierschutz, Schutz der Ökosysteme, wie auch immer, da tut sich irre viel und das macht Hoffnung. Und die meisten Leute haben das nicht auf dem Schirm. Das ist super schade. Nach dieser Folge hoffentlich ein paar mehr. Schaut doch, wie gesagt, mal in die Kanäle rein. Ne? Der Tierarzt oder auf Instagram der YouTube-Tierarzt oder demnächst in dein neues Buch. Wie heißt der Titel nochmal?
Artenblind.
Artenblind, auch sehr schön. Es gab ja diese Plant Blindness, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Und Artenblind, auch sehr schön. Gefällt mir schon vom Titel her sehr gut.
Ja,
sehr schön. Das vielen Dank, mich. Karim. Schön, dass du wieder da warst. Schön, dass ihr alle zugeschaut oder zugehört habt. Ihr wisst ja, falls ihr zuhört, ihr könnt es auf YouTube nachschauen oder ihr könnt auch bei Campfire diese App mitdiskutieren, wenn ihr mögt. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt's in den Shownotes, könnt ihr nachgucken. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen. Bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören. Die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden.